So, es geht weiter und auch ich freue mich jetzt und zwar darüber, dass ich eben Dr. Anne-Kathrin Will mit ihrer Kino, es sind ja nicht immer schon postmigrantisch gewesen, Überlegungen zur Sesshaftigkeits- und Demokratieforschung anmoderieren darf. Die Keynote heute ist zum einen, das ist klar gewesen jetzt schon seit der Anmoderation, die Eröffnung unseres Workshops ganz offiziell und zum anderen ist hier auch das heutige Arbeitsgespräch des Zentrums für kulturwissenschaftliche Forschung hier in Konstanz. An dieser Stelle also auch nochmal herzlich willkommen an die Kolleginnen und Kollegen des ZKS. Nun aber zu unserer Speakerin und ich hoffe, wir hören mich alle gut. Dr. Anne-Kathrin Will ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2019 bis 2022 hat sie, das wurde eben schon erwähnt, im DFG-Forschungsprojekt der Migrationshintergrund, Herstellung und gesellschaftliche Realität einer wissenschaftlichen Kategorie in statistischen Ämtern geforscht und eine Vielzahl von Interviews darüber geführt, was Menschen eigentlich unter Migrationshintergrund verstehen, ob sie diese Bezeichnung verwenden und falls ja, für wen. Zudem war sie am DECIM-Institut sowie in unterschiedlichen Kontexten der wissenschaftlichen Politikberatung in den Bereichen Integration, Berufsbildung und Gleichstellung tätig. Sie ist assoziiertes Mitglied der Abteilung Integration, soziale Netzwerke und kulturelle Lebensstile des BIM, des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung und damit sozusagen an dieser Stelle sei es erwähnt, die geballte Expertise von postmigrantischer Forschung. In Ihrem Vortrag hören wir nun also Ihre Überlegungen zum Neuerzählen der Postmigration. Denn, so die These des Beitrags, mit einer Beschreibung einer postmigrantischen Gesellschaft geht natürlich auch immer die Gefahr einher, dass das Bild einer prämigrantischen, sesshaften Vorgängergesellschaft mitproduziert wird. Liebe Anne-Kathrin, ich freue mich sehr. Ich bin ganz gespannt auf deine Ideen und die daran anknüpfende Diskussion. Wir haben also auch hier ein Saalmikro und ich werde nachher rumgehen und freue mich auf die Frage oder deine Antworten auf die Frage, wie nun also bürokratische Verfahren und Wissensordnung an der Alltäglichkeit von Mobilität ausgerichtet werden sollten und wie wir alle in unserem alltäglichen Handeln kategorische Verfestigungen widerstehen können. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr und genau, du hast das Wort.
Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Und der Titel wurde jetzt schon mal genannt, sind wir nicht immer schon postmigrantisch gewesen, habe ich diese Keynote betitelt, Überlegungen zur Sesshaftigkeits- und Bürokratieforschung. Und ich möchte folgende Themen in ja auch ziemlich dieser Reihenfolge ansprechen, also zum ersten meine Positionierung hier deutlich machen, warum ich überhaupt über Postmigration spreche, dann etwas zu Postmigration selbst sagen, zu dem Konzept, wie es entstanden ist und da wurde jetzt zwar hier schon viel angetippt, versuche das trotzdem nochmal, da kann ich dann vielleicht sogar ein bisschen schneller durchgehen. Dann frage ich, wann beginnt die deutsche Postmigration? Und führe nochmal mehr hin zum Konzept der kritischen Migrationsforschung, die meiner Meinung nach die Forderungen von postmigrantischer Gesellschaftsforschung besser erfüllt. Ich gebe einfach ein paar Beispiele dafür, sage nochmal was zu Migrantismus und Rassismus. Die, ich habe es jetzt hier genannt, sind nicht identisch, sind keine Zwillinge, aber miteinander verwandt und ziehe dann ein Fazit. Aber am Anfang zur Realitätswahrnehmung eine kleine Auflockerungsübung, obwohl wir ja gerade schon noch standen. Ich bitte jetzt die Person aufzustehen, die noch in dem Gebäude wohnen, in dem sie ihre Kindheit verbracht haben. Ich darf stehen bleiben, ich habe da zumindest noch einen Nebenwohnsitz. Bin mal gespannt, wer jetzt aufsteht. Ja, wenn Sie gerne stehen, ich möchte einfach den Eindruck, dass wir den auch nochmal haben. Irgendwie. Das ist kein Outing. Okay, gut. Also das heißt, alle, fast alle, mit uns beiden als Ausnahmen, haben sich schon mal bewegt in ihrem Leben und den Wohnort gewechselt. Das ist schon sehr lange bekannt und Gayatri Spivak hat das aus Rousseaus Emile ein Zitat genommen: A man is not planted in one place like a tree to stay there the rest of his life. Also hier bezogen auf Männer, also wir gendern das natürlich jetzt auch gleich, aber es bezieht sich natürlich auch auf Frauen, auf Menschen generell. Mobilität ist der Standard, das haben wir jetzt gerade gesehen. Und wie gesagt, ich bin noch als Nebenwohnsitz an der Adresse gemeldet, wo ich aufgewachsen bin, meine Kindheit verbracht bin. Ganz streng genommen ist es das auch noch nicht mal, weil ich im ersten Lebensjahr bei meinen Großeltern noch gewohnt habe, was auch ein typisches Muster ist, dass eben bei Familiengründungen das junge Paar noch bei den Eltern wohnt, bei einem der Eltern und dann auszieht, wenn die Familie gegründet wurde. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man in späteren Lebensjahren noch an der Kindheitsadresse wohnt. Und das ist auch bekannt, so sagen Glick, Schiller und Salazar. Wenn wir historisch über die Natur des Menschen nachdenken, könnte man meinen, dass wir eigentlich eher Sesshaftigkeitsstudien als Migrations- oder Mobilitätsstudien betreiben sollten, weil das die Ausnahme ist. Schließlich ist die Mobilität auf lange Sicht die Norm unserer Spezies und der Stillstand sollte als etwas betrachtet werden, das in Frage gestellt werden muss. Ich hatte gesagt, ich fange mit meiner Positionierung an, weil Postmigration ursprünglich aktivistisch war und akteursbezogen. Also es waren vor allen Dingen in Deutschland aufgewachsene Menschen, die selber empfanden, dass ihre Geschichten, ihre Erfahrungen nicht im Mainstream vorhanden sind und dass sie systematisch nicht vorhanden sind, systematisch fehlten. Ich selbst kann sagen, ich bin Postmigrantin im mehrfachen Sinn, aber nicht im postmigrantischen Sinn, so würde ich das beschreiben. Weil ich nicht regelmäßig Ausschlusserfahrungen mache. Und wichtig für den postmigrantischen Ansatz ursprünglich sind eben auch diese Herrschaftsverhältnisse, die dort benannt werden sollten. Deswegen sind diese Erfahrungen ausgeschlossen aus dem Mainstream, die postmigrantischen Erfahrungen. Warum ich jetzt sage, ich bin Postmigrantin, also über mich sind Staatsgrenzen gewandert. Und das ist eine Definition von Rogers Brubaker, der Migration definiert als entweder gehen Menschen über Grenzen, das ist unsere ständige Vorstellung, aber es gehen auch eben Grenzen über Menschen und das ist auch eine Art von Migration. Ich bin in der DDR geboren als DDR-Staatsbürgerin, habe dann aber eine bundesdeutsche Sozialisation gehabt ab meinem 13. Lebensjahr. Also von daher, es ist nicht mehr so prägend für mich gewesen. Bin gut eingefädelt in die Bundesrepublik. Meine zwei Väter, ja, was eben auch schon wieder kommt eben häufiger vor, auch, dass Menschen mehr als einen Vater haben. Mein erster Vater ist schon relativ früh verstorben, vor 20 Jahren. Meine Mutter hat wieder geheiratet. Dadurch habe ich einen zweiten Patchwork-Vater oder Stiefvater, hört sich immer so negativ an. Mein erster Vater ist noch deutscher Flüchtling gewesen, ist eingewandert. Mein jetziger kommt aus den Niederlanden, hat auch noch eine ausländische Staatsangehörigkeit. Dadurch habe ich 7 Großeltern, 3 davon sind eingewandert auf das heutige bundesdeutsche Staatsgebiet. Und ich spreche die Muttersprache meiner Urgroßeltern nicht. Das sind postmigrantische Erfahrungen sozusagen, haben viel, viele Menschen, die sich selbst auch aktivistisch positionieren als Postmigranten, haben ähnliche Erfahrungen. Aber wie gesagt, ich mache keine Ausschlusserfahrungen. Und das ist ganz wichtig zu betonen. Sherman Langhoff wurde vorhin schon erwähnt. Sie ist die Frau, die das systematisch im Kulturbereich, im Theater umgesetzt hat, postmigrantisches Theater entwickelt hat. Und sie selbst hat in einem Nachwort das so beschrieben. Was ist postmigrantisch? Die Rechtschreibkontrolle des Computers unterkringelt das Wort rot, unbekannt. Und auch mir, die ich es beinahe täglich benutze, fällt eine präzise Antwort schwer. Das Wort aber ist mir sehr wichtig. Es ist für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden, vielleicht sogar zu so etwas wie einer Heimat, womit wir schon mitten im Thema sind. Das Wort postmigrantisch hat für mich und meine Arbeit in mehrfacher Hinsicht Bedeutung. Es gibt mir einen Raum, in dem ich mich wiederfinde, ohne etwas von mir und meiner Geschichte aufgeben zu müssen. Es bildet um mich eine Gruppe der sich von Zuschreibungen Befreienden. Es ist mir ein Auftrag, weil es eine gesellschaftliche Vision bezeichnet, von deren Einlösung wir hier noch meilenweit entfernt sind. Ein Begriff löst noch keine Probleme. Und doch ist es ja meistens schon ein gewaltiger Schritt, wenn ein Wort gefunden wird, mit dem sich das so schwer Sagbare ausdrücken lässt. Solche Worte werden nicht gefunden, nicht erfunden, sondern gefunden. Sie sind Glücksfälle. Dann wurde schon erwähnt, dass Postmigration weiterwanderte sozusagen. Der Begriff ging über in die Wissenschaft. Errol Yildiz ist jemand, der diesen Begriff schon sehr früh verwendet hat und in einer Beschreibung, ja auch wieder einer sehr umfangreichen Definition, einer kreisenden Definition sozusagen, ausgeführt hat, in Analogie zu dieser Auffassung des Postkolonialismus, bedeutet die Idee der Postmigration zunächst, die Geschichte der Migration neu zu erzählen und das gesamte Feld der Migration radikal neu zu denken. Und zwar indem die Perspektiven derer eingenommen werden, die Migrationsprozesse direkt oder indirekt erlebt haben. Im Gegensatz zu gängigen nationalen Narrativen wird im postmigrantischen Diskurs nicht nach integrativen Leistungen von Postmigranten gefragt. Es rücken vielmehr Prozesse von Entortung und Neuverortung, Mehrdeutigkeit und Grenzbiografien ins Blickfeld. Dieser innovative Bruch stellt Dualismen von westlich-nicht-westlich, Inländer-Ausländer, die bisher als Wegweiser der gesellschaftlichen Wahrnehmung fungierten, radikal in Frage und rückt stattdessen produktive Spaltungen, Mehrfachzugehörigkeiten und bewegte Biografien ins Blickfeld. Dass diese Definitionsarbeit weitergeht, zeigt ein weiterer Text von Errol Yildiz zusammen mit Mark Hill, die Einleitung zu den postmigrantischen Visionen, das 2018 erschienen ist. Hier heißt es jetzt schließlich präsentiert das Postmigrantische die Stimme der Migration. Macht bisher ausgeblendete, marginalisierte Geschichten und Wissensarten sichtbar, wirkt irritierend auf nationale Erzählungen. Eine politische Haltung, die auch subversive und ironische Praktiken einschließt, welche wiederum provokant auf gesellschaftliche Machtverhältnisse wirken können. Stattdessen richtet sich der Fokus auf geteilte Geschichten, aus denen sich die Vielheit des Zusammenlebens erschließt. Migration wird so zum Ausgangspunkt weiterer gesellschaftlicher Beobachtungen und Beschreibungen. Migrationsforschung zu einer kritischen Gesellschaftsanalyse. Die postmigrantische Lesart gesellschaftlicher Verhältnisse suspendiert lang eingeübte soziale Sortierungen, die auf kategorischer Klassifikation basieren. Sie rückt dafür hybride, mehrdeutige und vielschichtige Entwicklungen ins Blickfeld, ohne Dominanzverhältnisse und strukturelle Barrieren zu übersehen. Es gibt mittlerweile auch schon eine Erzählung des Postmigrantischen, nämlich die, dass es erst akteursbezogen war, die ich jetzt im Grunde auch schon nachvollzogen habe, und dann eine Weiterentwicklung im wissenschaftlichen Kontext. Und Nekaforutan schreibt dazu, dass von dieser akteurszentrierten Perspektive emanzipierte sich der Begriff jedoch mit der Zeit zunehmend und entwickelte sich in Richtung einer kritischen Gesellschaftsanalyse weiter, die sich stärker auf die Deutung von Gesellschaft als Ganzem und ihrer Transformationsprozesse nach erfolgter Migration bezog, als auf neue Benennungspraxen. Also auch eine Veränderung von diesem Akteursbezogenen hin zu, ja, man könnte sagen, einem Aneignungsprozess auch im Wissenschaftlichen. Ich sehe dort mehrere Schwierigkeiten innerhalb dieser Aneignung, also wenn es aus dem Akteursbezogenen und Selbstbezeichnungskontext migriert, dieser Begriff, ins Wissenschaftliche. Zum einen die Zeitlichkeit, das wurde schon angesprochen, wie es Post als nach der Migration, auch die Örtlichkeit, der Bezug wiederum auf das Nationale, aber auch gleichzeitig Abstammung ist automatisch drin, wenn es um die sogenannte zweite oder höhere Generation geht, wenn es um Nicht-Eingewanderte geht und gar nicht oder eben weniger um Eingewanderte selbst. Deswegen ist es eben nochmal wichtig, diesen Ausgangspunkt, einen eigenen sichtbaren Platz im Mainstream zu bekommen. Das war der Ausgangspunkt. Und gleichzeitig keine Besonderung zu erfahren. Und für alle, die das für die das nicht so ganz klar ist, was Besonderung ist, kann ich ein persönliches Beispiel geben, auch weil heute Donnerstag ist. Sie kennen vermutlich die Wochenzeitschrift Die Zeit. Und es gibt seit gut 5 Jahren Die Zeit im Osten. Nachdem die AfD so hohe Wahlerfolge hatte und Ich frage mich dann immer, wenn ich das sehe, ob es dann der Rest dieser Zeitschrift im Westen spielt. Also wenn nur dieser Teil Zeit im Osten ist, ist der Rest der Zeit dann ja, auf den Westen gerichtet. Und das ist so eine Besonderung. Ne? Also dadurch, dass es diesen Teil gibt, diesen Zeitteil im Osten, entsteht einfach ein Kontext, ja, für wen ist denn der Rest und ist nur da Osten drin, wo Osten draufsteht. Das ist eine Art von Besonderung. Aber die Vision der postmigrantischen Gesellschaft ist ja gerade, dass Migration zur Normalität wird. Und eben nicht eine Ausnahme und auch kein Problem. Doch gerade dieses Post teilt durch die Zeitlichkeit, die Abstammung und die Örtlichkeit, obwohl Migration überall ist. In meiner Sichtweise ist Postmigration, ja, war sie oder ist auch manchmal noch ein hilfreiches Label, führt aber streng genommen in die Irre, also wenn man sich sehr stark daran irritiert, weil es einengt. Deswegen möchte ich vor allen Dingen den Fokus erstmal weiten. Das können Sie leider jetzt hinter mir überhaupt nicht erkennen. Ich hoffe, Sie können die Überschrift lesen, ein bisschen nicken zum, also Deutschland als Auswanderungsland, die deutsche Überseeauswanderung. Das ist ein Foto aus einem Ausstellungskatalog des Bundesverwaltungsamtes. Und im Bundesverwaltungsamt gab es eine Ausstellung 1987 über die deutsche Auswanderung. Und man sieht hier, dass das in Wellen geschah. Der blaue Strich da drin ist irgendwie ca. 100.000. Man muss dabei bedenken, dass die Bevölkerung damals in Deutschland noch nicht so hoch war wie jetzt, also nicht 80 Millionen, sondern zum Teil auch erst 40 Millionen umfasste. Und und was man jetzt auch nicht sieht, ist die Einwanderung und auch die Rückwanderung nicht, sondern das waren jetzt nur die Auswanderungszahlen. Aber es gab eben erhebliche Auswanderungswellen, wobei eben bis 1850 die Auswanderung überwog aus den damals deutschen Ländern, Landen, irgendwie, weil erst seit 1871 überhaupt das Deutsche Reich existierte. Also das, was wir im Grunde in unseren Erzählungen als den Staat als den Nationalstaat empfinden, in dem wir auch heute noch leben. Die Auswanderung fand besonders in die USA statt und es wurde vor allem per Schiff ausgewandert. Also gibt es ja auch einen Bezug direkt aus dem Fenster, auch wenn die Route dort nicht bis in die USA reicht. Aber Bremen und Hamburg waren wichtige Häfen. Darüber hinaus Antwerpen und Stettin. Die Auswanderung damals war die logische Konsequenz aus Bevölkerungswachstum, was wir heute jetzt nicht mehr so kennen, aber Missernten, Arbeitslosigkeit, gescheiterte Revolution, also politische Veränderungen. Und man könnte es in dem heutigen Kontext als Wirtschaftsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge bezeichnen. Hier ist ein Foto aus einer Halle, wo Menschen in dem Fall verpflegt wurden. Denn die Schifffahrtsunternehmen schufen auch teils Schlaf- und Speiseorte für die Auswandernden. Und diese bestanden zum Ende des 19. Jahrhunderts. Also bis 1850 war Deutschland Auswanderungsland. Danach gab es aber Industrialisierung. Und die Schifffahrtsunternehmen haben natürlich nicht nur diese Kapazitäten gehabt, wenn es eine Auswanderungswelle gab, ne, sondern die haben die ständig ausfüllen können. Nämlich mit Menschen vor allen Dingen aus dem östlichen Europa, die ausgewandert sind, darunter sehr viele jüdische Menschen, die vor Pogromen im Russischen Reich geflohen sind und aus Südosteuropa. Auch da gab es vor allen Dingen industrielle Veränderungen, muss man sagen, oder Veränderungen, die mit der Industrialisierung zusammenhängen. Zum Beispiel für Kroatien gab es eine Lavendelproduktion und dadurch, dass man diesen Duftstoff chemisch herstellen konnte, ist natürlich der natürlich hergestellte Duftstoff viel billiger geworden und konnte nicht mehr so viele Menschen ernähren. Da sind sehr viele ausgewandert und über Bremerhaven, also mit dem Zug, also nicht über die Adria, was ja naheliegend werden, weil es gibt große Häfen in der Nähe, nein, mit dem Zug bis Bremerhaven und dann die Atlantikpassage in einer Woche circa. Antwerpen hatte ich genannt, also es waren Bremerhaven, Hamburg, Antwerpen und Stettin, große Ausschiffungshäfen. Hier gibt es ein Museum der Red Star Line, also dieser dieses Schifffahrtsunternehmens. Und das ist die Webseite. Man sieht hier den Doktorbesuch ganz zentral mit diesen Bänken. Die USA hatten nämlich Einreiseregulierungen und es ging vor allen Dingen darum, gesunde Menschen ab 1882 nur gesunde Menschen einreisen zu lassen. Und die Schifffahrtsunternehmen waren verpflichtet, Menschen, die nicht einreisen durften, wieder zurück zu befördern. Also hatten sie ein Interesse daran, dass die Menschen gesund ankommen. Deswegen ist diese Verpflegungs- und Unterkunftshalle, also es ist nicht, das war nicht eine freiwillige Leistung oder so, sondern stellte sicher, dass dieses Unternehmen auch überhaupt funktioniert und die Menschen wirklich ausreisen und sie nicht wieder zurücktransportieren müssen. Meine Nachbarn waren vor kurzem in New York, waren dort in diesem in dem Museum, wo früher die Einreise organisiert wurde und meinten, ja, 2% gab es an Abweisungen. Also es hat sehr gut funktioniert, 89% der Menschen, die dort ankamen, per Schiff durften auch wirklich in die USA einreisen, waren gesund genug nach einer Woche Schiffsfahrt. Und das betraf natürlich nur die Passagiere der dritten Klasse. Erste und zweite Klasse konnte einreisen ohne irgendwelche Kontrollen. Ich hatte schon gesagt, ab 1850 eine Änderung in Deutschland. Seit dem Zeitpunkt gibt es eine spürbare Industrialisierung und Einwanderung aufgrund von Arbeitskräftebedarfen. Und eine große Binnenmigration innerhalb Preußens. Preußen ist nochmal wichtig, ist ein wichtiges, ein wichtiges Land, weil es dann später im Deutschen Reich das Größte war und auch viele rechtliche Dinge aus diesem preußischen Staat übernommen wurden. Und innerhalb Preußens gab es Ostpreußen und das Ruhrgebiet zum Beispiel und eine Binnenmigration. Von polnischsprachigen Menschen, weil Polen aufgeteilt war unter Preußen, Russland und Österreich-Ungarn. Und deswegen gab es Inlandspolen und Auslandspolen und auch unterschiedliche Wirtschaftsformen innerhalb Preußens. Nämlich es wird oft von Ostelbisch und Westelbisch gesprochen. Ostelbisch größere Agrarbetriebe, also großflächige, die dann nur einen saisonalen Arbeitskräftebedarf haben. Was wir zum Beispiel auch nach Corona gemerkt haben, als es darum ging, wie wer kommt denn jetzt, wo die Grenzen zu sind und erntet oder sät. Also die Probleme sind nicht neu. Wir reden jetzt vor über 150 Jahren sind das schon die gleichen Strukturen gewesen. Und Westelbisch, kein saisonaler Arbeitskräftebedarf und auch zunehmende Qualifikationen gefordert. Auch das kennen wir, Fachkräfte, Einwanderungsgesetz, Stichwort. Was auch schon die ganze Zeit da ist, ist Überfremdungsangst. Eine Angst vor Polonisierung gab es da. Das polnische Element im Ruhrgebiet und in Ostpreußen war Thema in der Presse, politischen Diskussionen und im Bildungssystem zum Beispiel gab es ein Verbot, die polnische Sprache im Unterricht zu verwenden. Es gab eine große Angst vor jüdischer Immigration, obwohl es vor allen Dingen eine Transitmigration war. Und aus dieser Zeit, die Wissenschaft ist auch schon damals involviert, gibt es die Verdrängungstheorie von Max Weber, dass ausländische Arbeitskräfte durch die geringeren Lohnkosten, die sie fordern, die deutschen Arbeitskräfte verdrängen. Und ja, als Stammtischparole kennt man das, sie nehmen uns die Arbeit weg. Ein Blick auf die Weltkriege zeigt nochmal, wie wichtig ausländische Arbeitskraft für den deutschen Staat, für die deutsche Wirtschaft waren. Denn nichts funktionierte ohne ausländische Arbeitskraft. Fremdarbeit, Zivilarbeit, Zwangsarbeit, Kriegsgefangenschaft waren wichtig für die deutsche Kriegsproduktion. Am Ende des Ersten Weltkrieges gab es ca. 2 Millionen ausländische Arbeitskräfte in deutschen Unternehmen und der Landwirtschaft. Im Sommer 1944 7,7 Millionen ausländische Arbeitskräfte. Zur Orientierung, das ist ca. ein Fünftel aller Beschäftigten damals gewesen und das sind die, die zu dem Zeitpunkt noch einsatzfähig waren. Es sind natürlich Millionen gestorben an dieser Ausbeutung. Die sind da gar nicht mit reingerechnet. Also es sind die, die zu dem Zeitpunkt noch eingesetzt werden konnten. Also Zuwanderung setzte nicht erst mit dem westdeutschen Wirtschaftswunder ein. also nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese rund 8 Millionen Zwangsarbeiterinnen zu DPs, Displaced Persons, und mehr oder weniger schnell repatriiert in ihre Herkunftsstaaten, die auch wieder sich neu formiert hatten. Es gab viele Grenzverschiebungen, es waren viele Fragen von Staatsangehörigkeit ungeklärt. Das ging nicht innerhalb von ein paar Monaten im Grunde, dass alle wieder in Anführungsstrichen zu Hause waren. Viele sind auch nicht hatten auch andere Pläne, als in ihr Zuhause zurückzukehren. Hinzu kamen rund 12 Millionen Menschen, die sich als Deutsche verstanden oder als solche galten, als evakuierte Flüchtlinge oder Vertriebene auf das Gebiet, das die Alliierten verwalteten. Und danach gab es weiterhin eine andauernde Einwanderung von sogenannten Aussiedlerinnen. Ich weiß nicht, wem die Deutsche Volksliste etwas sagt. Das ist eine Masseneinbürgerung von 4 Millionen polnischsprachiger Personen, Menschen, während des NS, die auch später noch eingewandert sind. Und erneut Transitwanderung von jüdischen Menschen, die den Holocaust überlebten, aus Osteuropa, circa 250.000, die auch erstmal nicht nach Palästina oder Israel, dann später Israel auswandern durften, erst mit der Staatsgründung ist das gelungen, aber die hingen sozusagen fest in Deutschland. Bei einem damaligen Bevölkerungsstand von 65 Millionen Menschen. Das ist leider jetzt nicht zu lesen, das sind aber die Zahlen, die mit der ersten Volkszählung nach dem Zweiten Weltkrieg ermittelt wurden, im Oktober 1946. Und in der ersten fettgedruckten Zahlen war ja, ich guck mal, ja, so grob kann man es vielleicht erkennen, also 65 Millionen Gesamtbevölkerung, das ist die letzte Spalte. Und davor sind die Insassen der DP-Lager, also die Displaced Persons. Und unten habe ich nochmal die Fußnote, DP-Lager ist gleich Lager für Displaced Persons, verschleppte Personen, die sich im Besitz von Ausweispapieren für Verschleppte befinden. Also es gab auch eine Verwaltung dafür und es gab entsprechende Papiere, die diese Personen erhielten. Der Staat fühlte sich natürlich verantwortlich für die deutschen Ostvertriebenen. Und hier wurde mal abgetragen, wie dann das Verhältnis war von Ostvertriebenen, wie sie dort hießen, auf in Bezug zur Bevölkerung, die dort 1939 schon lebte. Ganz westlich, südwestlich ist es nur so gepunktet. Ich habe deswegen die Skala daneben nochmal abgetragen. Ich hoffe, Sie können da ein bisschen was erkennen. Also das sind die geringsten Prozentverhältnisse von schon dort lebenden Personen. Ich will jetzt mal nicht einheimisch sagen, weil die sind ja einfach nur früher da. Es kann auch sein, sie sind dorthin migriert, aber sie waren 39 schon da. Und denen, die dann nach 45 kamen. Weil die französischen Besatzungskräfte darauf geachtet haben, dass dort keine Einwanderung stattfindet. Deswegen gibt es hier eine sehr geringe Konzentration, in Anführungsstrichen. Und es wurde vor allen Dingen in die ländlichen Regionen dann verteilt, verschickt, gesendet. Die Großstädte haben auch eine sehr geringe prozentuale Aufnahmequote von deutschen Ostvertriebenen, weil die einfach zerstört waren und die Versorgungslage schlecht war. Es gab bis in die 60er Jahre Zuzugsregulierung, zum Beispiel für Hamburg. Und man sieht das vor allen Dingen aber Mecklenburg und auch sonst die Schleswig-Holstein deutlich höhere Prozentzahlen haben, nämlich 45 bis 49 oder 50 bis 54. Das heißt im Grunde 1:1 auf jede Person, die dort 39 lebte, kam dann eine Person, die als Ostvertrieben galt. Die neue Einwanderungsgeschichte beginnt dann, aber sie heißt halt nie neue Einwanderungsgeschichte, sondern immer die Einwanderungsgeschichte, beginnt mit dem ersten bilateralen Anwerbeabkommen mit Italien 1955. Das ist übrigens 10 Jahre nach Kriegsende und der Zwangsarbeit von Italienerinnen in Nazi-Deutschland, die wiederum als Militärinternierte galten und nicht entschädigt wurden. Es kommen 14 Millionen Menschen zur sogenannten Gastarbeit bis zum Anwerbestopp. 11 Millionen kehren wieder zurück oder wandern weiter. Und neben diesen Gastarbeiterinnen gab es aber auch weitere Einwanderungen. Zum Beispiel Krankenschwestern aus Kerala, Südindien und Südkorea wurden angeworben. Deswegen stellt sich für mich die Frage, wer sind dann die Postmigranten? Ja, als Selbstbezeichnung, das hatte ich auch vorher schon angedeutet, ist es emanzipierend. Aber als Fremdbezeichnung ist es unzureichend, meiner Meinung. Denn die Anwendung auf eine zweite oder auch höhere Generation lässt Migration irgendwie erblich erscheinen. Und wenn es auf Selbsteingewanderte angewendet wird, wird Migration zu einem Persönlichkeitsmerkmal und gleichzeitig zu einem Differenzmerkmal. Eine britische Kollegin schreibt dazu, die Migrantisierung von Bürgerinnen ist genau das, wozu uns die alltägliche Terminologie Migranten der zweiten Generation oder der Person mit Migrationshintergrund ermutigt. Wer seine Migrationserfahrung ablegt und wer sie beibehält, ist oft mit nationalspezifischen Formen der Kodierung und Neuformulierung von Rasse verbunden. Und es ist zu einfach, dies einfach als Folge öffentlicher Ignoranz abzutun. Die Entwicklung des modernen Staates hing von der ideologischen Arbeit der Herstellung von Gleichheit ab und von der Unterscheidung zwischen Untertanen, Bürgern, Einheimischen und Fremden, Ausländern, Migranten. Aber sobald Migration nicht mehr an der Grenze stattfindet, wird sie zur Rasse. Und Bürgerinnen, die einer ethnischen Minderheit angehören, sind oft bereits migrantisiert. Wegen dieser Verbindung arbeite ich vor allen Dingen mit dem Ansatz der kritischen Migrationsforschung, der im Labor Migration am Institut für Europäische Ethnologie von Kolleginnen entwickelt wurde und die das so zusammenfassen. Im Labor komprimierten wir unsere Kritik schon bald in der These, dass es zukünftig um eine Entmigrantisierung der Migrationsforschung einerseits und um eine Migrantisierung der Gesellschaftsforschung andererseits gehen müsste. Also es ist so eine Doppelbewegung in beide Richtungen gleichzeitig. Migrationsforschung sollte entsprechend wegkommen von den üblichen migrantologischen Studien, also entmigrantisieren, und sie sollte zugleich Migration als Forschungsperspektive in diesem erweiterten Sinne qualifizieren, als kritische Intervention gegen gängige Selbstverständlichkeiten des methodologischen und politischen Nationalismus in Wissenschaft und öffentlichen Diskurs. Und eben das Migrantisieren, das Gesellschaftlichen. Das ist für mich ganz zentral. Also zum einen diese vom Rand ins Zentrum, also marginalisierte Perspektiven ins Zentrum bringen, zum Mainstream, aber gleichzeitig Migration als Werkzeug zu verstehen. Als Werkzeug, als Irritationselement für die Verfasstheiten, Gepflogenheiten, Selbstverständlichkeiten, also die Normen, Normierungen, die existieren, weil sie das Migrantische systematisch ignorieren. Und immer sobald Mobilität und Migration ins Spiel kommt, sieht man diese Verfasstheiten. Ja, die Normalität von Migration, das habe ich so ein bisschen versucht zu illustrieren. Migration ist immer da und ist auch immer da gewesen. Deswegen sind wir eben auch meiner Meinung nach schon immer postmigrantisch gewesen. Es wird nur und wird kontinuierlich Sesshaftigkeit hegemonial imaginiert und privilegiert. Jetzt ein paar Beispiele, wie Migration Werkzeug sein kann. Das Orga-Team weiß, dass ich gerade aus Indien zurückgekommen bin. Ich war dort 6 Monate mit einem Stipendium. Und jetzt gilt es wieder, in die deutsche Normalität einzufädeln und zum Beispiel die gesetzliche Krankenkasse wieder aufflammen zu lassen, weil es nicht möglich ist, dass man das pausiert. Also man ist entweder da und in der Krankenkasse oder man ist eben nicht da und nicht in der Krankenkasse. Man kann nicht in so einem Zwischenstatus sein. Ja, und das ist halt die Fragenahme der derzeitigen Krankenkasse. Private, gesetzliche, ausländische, ja, wir haben derzeit keine derzeitige Krankenkasse, weil es ja darum geht, wieder in eine einzutreten im April. Derzeit ist keine Krankenkasse da. Und es gibt auch keine Krankenkasse im Ausland, weil es eine deutsche Versicherung gab, eben keine gesetzliche Krankenkasse, sondern einfach eine Krankenversicherung für das Ausland in Deutschland. Also das heißt, temporäre Mobilität ist nicht vorgesehen. Es gibt hier keine Möglichkeit anzugeben, dass irgendwie Sonstiges zutrifft oder auch gar keine Versicherung da ist. Es gibt auch Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Also man kann im Grunde nicht eintreten in eine Krankenkasse, in eine gesetzliche, ohne schon eine zu haben. Jedenfalls ist das das, was das Formular einem erklärt. Ansonsten könnte ja einfach dort trifft nicht zu oder Sonstiges als Kästchen vorgesehen sein. Ist es aber nicht. Und ignoriert eben auch die Möglichkeit deutscher Versicherungen für Menschen, die sich gerade im Ausland aufhalten. Derer Beispiele gibt es unzählige. Ich habe jetzt hier einfach mal drei aufgezählt. Rentnerinnen, also Altersrentnerinnen aus der Europäischen Union, die stundenweise arbeiten möchten, können dies nicht, weil sie dann automatisch Arbeitnehmerin sind. Oder beziehungsweise sie können das, aber dann wechseln sie den Status und erhalten ihre Altersrente nicht mehr. Das heißt, sie werden dann wieder zu Arbeitnehmerin. Es gibt keine Mischform. Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge ohne Identitätsnachweis wird häufig ein Geburtsdatum zugewiesen. Also es ist notwendig, weil sie keine Papiere haben. Es müssen irgendwelche Papiere ausgestellt werden. Wir brauchen ja hier ständig immer irgendwelche Papiere. Und standardmäßig ist es der 1. Januar. Und damit verteilen sie sich nicht. Also sie sind halt minderjährig, sie sind schulpflichtig und sie müssen dann irgendeiner Klasse zugewiesen werden. Und sie verteilen sich nicht wie sonst ein Geburtsjahrgang über zwei Klassenstufen. Und es gibt da wenig Spielraum für die Schulämter. Und auch die Transliteration von ausländischen Namen. Es gibt unterschiedliche Umschriften im Deutschen. Es entstehen dadurch sehr viele oder häufig mal Aliasnamen, Doppelidentitäten. Und es gibt auch ein Problem mit unterschiedlichen Namensstrukturen. Also es ist ja nicht alles auf der Welt in Vorname, Nachname, möglichst auch nur einer jeweils strukturiert. Und immer, ja, wenn Migration eben dort im Spiel ist, sieht man das. Ansonsten sind wir selber auch in diesen Standardabläufen drin. Wer nur Vorname, Nachname hat, das von Anfang an mit lateinischem Alphabet geschrieben und ein Geburtsdatum. Also da machen wir uns nie Gedanken drüber, solange bis das dann irgendwann mal auftaucht, möglicherweise in unserem Leben, in einem anderen Kontext oder wenn wir Menschen kennenlernen, wo das auf einmal ein Problem ist. Und dann merkt man diese bürokratischen Gewordenheiten. Weil Bürokratie die ganze Zeit von Sesshaftigkeit ausgeht. Und das tut auch zu einem weiten Stück Migrationsforschung. Und Kollegen machen darauf aufmerksam, dass Migration an sich schon gar keine Realität da draußen ist, zu der politische Entscheidungsträger und andere Akteure direkten Zugang haben. Vielmehr wird das, was von Migration bekannt ist, durch eine Vielzahl von Datenpraktiken vermittelt. Diese Datenpraktiken werden zwar oft als Angelegenheiten technokratischen Fachwissens dargestellt, sind aber natürlich politisch, da sie die Wissensregime aufrechterhalten, die die Migrationspolitik, die Grenzregime und das Migrationsmanagement informieren und gestalten. Und damit sind wir bei meinem Hauptthema sozusagen, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftige in meiner Forschung, mit dem Migrationshintergrund, also als einer wichtigen Datenstruktur, die in der Migrationsforschung entsteht, eine wichtige Kategorie, die wissenschaftlich hergestellt wird. Und Ausgangspunkt sind hier Erhebungsmerkmale, in diesem Fall des Mikrozensus, weil es um dieses, ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Migrationshintergrund im Mikrozensus, das ist die offizielle Staatsstatistik zu Migrationshintergrund, könnte man sagen, die besonders vielfältig ist, weil sehr viele Fragen gestellt werden zu Wohnraum, Bildung, Arbeitsmarkt, Einkommen und so weiter, also besonders umfangreiche Informationen. Deswegen ist diese Statistik besonders zentral und es sind 10 Erhebungsmerkmale, die eingehen in, ja, ich habe es hier Input genannt, also eingehend in diese Kategorisierung. Sie werden umgesetzt mit 19 Fragen, weil die Erhebungsmerkmale zu den Eltern immer doppelt gefragt werden. Einmal zu der Mutter, einmal zu der zu dem Vater. Habe ich zum Beispiel mit meinen zwei Vätern schon mal ein Entscheidungsproblem. Irgendwie, welche Daten gebe ich jetzt an? Also es wird auch ein bestimmtes Familienbild damit produziert. Also diese ganzen Informationen gehen zum Statistischen Bundesamt. Da läuft ein riesiges Programm drüber und dann gibt es den Migrationshintergrund. Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. Das ist die aktuelle Definition. Da steht nichts von Einwanderung, sondern es geht um Staatsangehörigkeit bei Geburt. Über zwei Generationen. Dabei lasse ich es jetzt mal. Also immer bei dem Thema kann ich von Hölzchen auf Stöckchen und so weiter. Es gab sehr früh Reaktionen darauf. Und hier aus der Stuttgarter Zeitung, das passt auch regional ganz gut. Ich heiße Sandro Mattioli und wenn ich meinen Migrationshintergrund suchen sollte, wüsste ich nicht wo. Zu Hause habe ich eine Mutter und einen Vater. Meine Mutter heißt Sigrid, mein Vater Pantaleone. Pantaleone, da muss doch im Hintergrund mal eine Migration stattgefunden haben. Richtig, im Jahr 1960. Seitdem ist mein Vater deutscher als mancher Deutsche geworden, auch wenn sein Pass ein italienischer ist. Mein Vater wird für viele auf ewig mein Migrationshintergrund bleiben, obwohl ich immer alles deutsch gemacht habe und eine italienische Schule nur mal beim Austausch von innen gesehen habe, was gereicht hat. Man muss Vordergrund und Hintergrund sauber auseinanderhalten, sonst weiß man nicht, wo man steht. Doch jetzt drängt der Migrationshintergrund in den Vordergrund. Früher hielt ich mich für einen Schwaben. Für einen aus meinem Dorf. Ich wurde gehänselt wegen meines Namens. Sandra, Ravioli, Mafiosi. Erst spät habe ich verstanden, was Namen eigentlich sind. Bilder. Ein Tisch ist ein Tisch und ein Mehmet immer ein Mehmet. Und wenn Mehmet sich am Telefon meldet, weiß sein Gegenüber, mit wem er es zu tun hat. Oder er glaubt es zumindest zu wissen. Wenn sich dagegen ein Markus meldet, weiß man nichts. Zurück zum Migrationshintergrund. Die Darstellung erfolgt in Tabellen und es gibt so eine Übersichtstabelle, in dem das nochmal erklärt wird, welche Oberkategorien es jeweils gibt. Insgesamt werden in dieser Publikation Daten dargestellt zur Bevölkerung insgesamt, aber eben dann zu Personen ohne Migrationshintergrund, das ist die Referenzkategorie. Und dann zu Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn, unterteilt in 17 Teilgruppen, die eben dann zusammengefasst Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn ergeben. Da sieht man schon, wo der Fokus liegt und was besonders detailliert sich angeschaut wird, nämlich nicht die Personen ohne Migrationshintergrund, obwohl das mehr sind. Es gibt hier eine Nummerierung, die so eine implizite Wertigkeit transportiert. Und dadurch, dass eben die zweite Gruppe die Personen mit Migrationshintergrund sind, obwohl sie alphabetisch eigentlich vor denen ohne Migrationshintergrund kommen müssten, gibt es hier eben so eine Repräsentation als Abweichung von der Norm. Und dann geht es weiter. Und das tut mir jetzt besonders leid, dass da jetzt wenig zu sehen ist hinter mir. Und das ist auch schwierig, überhaupt, also ich kann Ihnen allen empfehlen, sich das mal anzuschauen, diese Publikation, das sind Fachserien heißen die, sie sind eingestellt worden letztes Jahr, aber gucken Sie sich die an, die es noch gibt bis dahin. Das ist eine Tabelle, die geht über 20 Seiten, das passt natürlich nicht auf eine Folie, deswegen ist das hier gerafft und das Wichtige zusammengefasst. Es ist die Tabelle 2, Bevölkerung nach Migrationsstatus, Altersgruppen und Geschlecht. Und ja, Bevölkerung 2019, das wird jedes Jahr befragt und dann gibt es eben für jedes Jahr diese Daten. Und hier gibt es die Bevölkerung mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn. Darunter habe ich so eine Klammer mit Pünktchen, also da kommen dann weitere Zeilen, die ich einfach hier ausgeblendet habe. Dann gibt es eine Aufgliederung nach Geburtsland bzw. Geburtsland der Eltern. Und dieser gelbliche Pfeil, also soll symbolisieren, das geht jetzt weiter und weiter und weiter. Ne? Wir sehen hier Europa, EU28, Bulgarien, Frankreich, Griechenland und so weiter, Staatenaufzählung. Und dann gibt es hier die Personen mit eigener Migrationserfahrung, wo das dann so weitergeht mit EU, also Europa, EU28, Bulgarien, Frankreich und so weiter. Deutschland fehlt in dieser Aufzählung. Das heißt, alle in Deutschland Geborenen werden unter den Geburtsstaaten ihrer Eltern aufgelistet. Also alle in Deutschland Geborenen mit Migrationshintergrund werden hier aufgelistet, aber den Geburtsstaaten ihrer Eltern zugewiesen. Das sind 7,56 Millionen. Also diese Tabelle ist immer in Tausenden, man muss das immer mit 1000 multiplizieren. Deswegen stehen da jetzt 7.564 mal 1000 sind eben diese 7,56 Millionen. Die werden hier nicht ausgewiesen, explizit. Es gibt aber dann unbestimmt, das Geburtsland ist unbestimmt. Und dazu schreibt das Statistische Bundesamt, sollten die Geburtsstaaten der Eltern verschieden sein, zum Beispiel Spanien und Portugal, wird das Herkunftsland des Kindes als unbestimmt ausgewiesen. Also, das Kind ist in Deutschland geboren, hat Migrationshintergrund, aber es wird jetzt unbestimmt dort als Information vermerkt, weil die Eltern in unterschiedlichen Staaten geboren sind. Das gilt jedoch nicht für Personen mit einem einseitigen Migrationshintergrund. Also die Kombination Deutsch-Spanisch oder Portugiesisch-Deutsch würde immer dazu führen, dass es dann Spanisch oder Portugiesisch ist. Das betrifft 3 Millionen Menschen. Und gleichzeitig werden eben Personen ohne Migrationshintergrund, da wird nicht weiter ausgewiesen, in welchen Geburtsländern. Implizit entsteht damit der Eindruck, es sind alle in Deutschland geboren, aber es sind natürlich nicht alle in Deutschland geboren, sondern auch, zwar nur wenige, aber doch einige, 120.000 waren das im Jahr 2018, die sind im Ausland geboren, haben aber keinen Migrationshintergrund, weil das eben über Staatsangehörigkeit hergeleitet wird und nicht über Einwanderung. Damit werden Auslandsbezüge betont in der Kategorie mit Migrationshintergrund. Auslandsbezüge von Personen ohne Migrationshintergrund werden unsichtbar gemacht. Und es wird auch ein Standarddeutschsein produziert. Also Standarddeutschsein ist ein Begriff von Matcherill und Theo, weil es nicht definiert ist. Es ist die Norm. Das ist nicht ausbuchstabiert. Es gibt auch ganz selten Definitionen von Personen ohne Migrationshintergrund. Das können Sie gerne mal suchen, wo Personen ohne Migrationshintergrund definiert werden. Es wird immer mit Migrationshintergrund definiert und der Rest, das sind dann die ohne. Das ist der Standard. Das muss man nicht weiter thematisieren, wer dazugehört. Es entsteht eben ein Bild, dass sie sesshaft sind und deutsch durch Geburt seit 2 Generationen. Und die Daten reisen weiter. Zum Beispiel hier in einer Publikation des Sachverständigenrats, wo regelmäßig Factsheets rausgegeben werden. Hier heißt es, die größte Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund stammt aus der Türkei, 2,7 Millionen. Also sind die Daten des Statistischen Bundesamtes, wo eben für Personen mit Migrationshintergrund die Geburtsländer, wo sie selbst geboren sind, für die, die eingewandert sind, aber für die Nachkommen eben die Geburtsländer der Eltern ausgewiesen sind. Im Jahr 2020 waren von diesen 2,7 Millionen aus der Türkei stammenden 1,48 Millionen, also mehr als die Hälfte, nicht in der Türkei geboren. Und es wird dort ein bestimmtes Bild produziert durch diese Daten und wie es vermittelt wird, was nicht mit der Realität zu tun hat. Die Menschen sind in Deutschland geboren, sie haben eine Türkei-Beziehbarkeit, möglicherweise einen Türkei-Bezug. Wir haben sie noch nicht mal gefragt, ob sie sich mit der Türkei in Beziehung setzen. Diese Daten werden dann wieder weiter übernommen. Ich hatte ja gesagt, diese erste Tabelle ist sehr unübersichtlich mit den 20 Seiten. Deswegen, der SVR arbeitet das gut auf und es wird dann wieder weiter von anderen Personen übernommen, die das eingängig finden. Hier sind die Daten des Statistischen Bundesamtes über den SVR in ein Online-Lehrbuch der medizinischen Psychologie und medizinischen Soziologie weitergewandert. Und so würde das aussehen, wenn man das zurückrechnet. Also wenn man schaut bei den Menschen mit Migrationshintergrund, welche Geburtsstaaten sind da besonders relevant. Und 35% sind in Deutschland geboren, 8% in Polen, 6% in der Türkei. Also das wichtigste Geburtsland ist Deutschland. 8% sind in Polen geboren, wenn man jetzt mit Stammen ausarbeiten möchte. Also 35% stammen aus Deutschland, 8% stammen aus Polen, 6% stammen aus der Türkei. Das taucht auch wieder zum Beispiel im Einwanderungstest auf. Was ist die größte Einwanderungsgruppe? Türkei? Nein, Polen nach Geburtsland. Der SVR hat im Jahr 2021 auch ein Jahresgutachten herausgebracht mit dem Titel Normalfall Diversität, wie das Einwanderungsland Deutschland mit Vielfalt umgeht, und hat eine Abbildung zur Aufenthaltsdauer in Deutschland geborener Person, also zur Aufenthaltsdauer von Menschen mit Migrationshintergrund. Und es sind jetzt hier aber auch Personen eben abgebildet, die in Deutschland geboren sind. Diese in dem Jahr dann schon 35,9% werden hiermit ausgewiesen als Aufenthaltsdauer. Ich finde, die Frage, und wann gehen sie wieder zurück, irgendwie schließt sich da an. Ich fände es weniger problematisch, wenn das genauso eben dann für Personen ohne Migrationshintergrund genauso als Aufenthaltsdauer ausgewiesen wäre. Ne? Es sind auch Personen, die in Deutschland geboren sind, überwiegend. Aber da das hier sich nur um Personen mit Migrationshintergrund handelt, ist es sehr schwierig, das so abzubilden als eben Aufenthaltsdauer. Und ich finde, das schlägt sich auch in den Interviews, die ja auch schon erwähnt wurden, die ich geführt habe, nieder. Ich habe da an der Stelle, deswegen habe ich es mit drin gelassen, sind für Sie die Wörter Deutsche und Migrationshintergrund miteinander verbunden? Und falls ja, dann wie gefragt? Das ist schwer. Also Deutsche ist klar. Also ich kann 10-mal sagen, ich bin Deutscher. Ne? Das wird leider nicht geglaubt in der Gesellschaft. Das ist das Problem. Auch die Nachbarschaft. Wenn du sagst Deutscher, dann nee. Und die zweite Person sagt, bei mir ist es jetzt halt so. Ich bin ja in Deutschland geboren. Also theoretisch würde vielleicht der Begriff in dem Sinne nicht perfekt auf mich passen. Also der Begriff Migrationshintergrund. Weil ich selber nicht hier in das Land immigriert bin, nur als Eizelle. Ich bin hier geboren, bin jetzt Ende 20. Ich glaube, ich habe mir echt immer Mühe gegeben, quasi Teil des, also Deutsch zu sein. Ich glaube, das war auch, als ich Teenager war, so mein größtes Ziel. Also ich merke immer noch, dass obwohl man hier geboren ist, obwohl man hier aufgewachsen ist, obwohl man ja echt die gleiche Bildung genossen hat und alles, man ist immer am Ende des Tages nur dieser Ausländer. Und das ist halt einfach diese negative, ja, Bedeutung so. Ja, du gehörst einfach nicht hierher. Ähnlich hatte das auch schon Nildes in seinem Buch Nach der Migration gefunden, sozusagen. Hier gibt es schon ähnliche Zitate, also es ist nichts Neues. Dort beschreibt er Mustafa. Mustafa, dessen Eltern Anfang der 1970er Jahre als Gastarbeiter nach Köln kamen, beschreibt seine Erfahrung so. Obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, werde ich immer wieder gefragt, wo ich herkomme. Wenn ich sage, ich komme aus Köln oder ich bin Deutscher, dann wird man gefragt, aber woher kommen deine Eltern? Um diese Dialoglose zu vermeiden, sage ich dann, ich bin Türke. Ich komme aus der Türkei. Und wir sehen hier die Übernahme dieser Perspektive, die aus der Wissenschaft auch kommt und dort produziert wird. In Anbetracht der Zeit lese ich mal nur den Anfang hier vor. Also Santina Bartalja beschreibt das als Herkunftsdialoge und das ist sehr passend. Binationale, sie erklärt hier, warum sie das Binationale nennt, fallen häufig durch ein nicht standarddeutsches Aussehen und oder einen ausländisch klingenden Namen auf. Sie unterscheiden sich dadurch vom Gewohnten. Für die Wahrnehmenden entsteht daraus in der Regel das Bedürfnis, dieses ungewöhnliche Phänomen zu ergründen. Kennenlernsituationen sind typische Anlässe, in denen Menschen mit ungewöhnlichen Namen oder auffälligen Äußeren angesprochen und über die Hintergründe dieser Merkmale befragt werden. Das ist aber kein deutscher Name, oder? Wo kommt der Name denn her? Kommt er aus Spanien, der Name? Hört sich so italienisch an. Sie sehen so südländisch aus. Solche und ähnliche Fragen und Bemerkungen kennen Binationale gut. Und ja, die Folien werden wahrscheinlich auch zur Verfügung gestellt. Kann man dann gerne weiterlesen oder auch im Original. Das war, also Santina Bartalja hat das schon im Jahr 2000 geschrieben. Das sind 90er Jahre Forschung sozusagen. da möchte ich eben nur darauf aufmerksam machen, dass es eben innerhalb von Migrationshintergrund auch nochmal diese internen Hierarchisierungen gibt. In der Unterscheidung von Teilpopulationen nach Herkunft, wie wir das gesehen haben, mit diesen nationalen Herkünften nach Geburtsland. Das war vorher mal nach Staatsangehörigkeit, jetzt ist es nach Geburtsland. Es gab auch ehemalige Staatsangehörigkeit. Es geht aber auch über Sprache. Ich habe das N hier bewusst weggestrichen, weil eben davon ausgegangen wird, dass nur eine Sprache gesprochen wird. Also Mehrsprachigkeit wird da nicht antizipiert und das wird vereindeutigt auch in Datenerhebungen zum Teil oder dann eben in Datenauswertungen. Besonders relevant gemacht und sichtbar gemacht ist Türkei-Beziehbarkeit, aber auch Islam-Beziehbarkeit, zum Beispiel über Türkei, aber auch Arabische Liga und das Bundesamt für Migration hat im Jahr 2020 die Kategorie gebildet, Menschen mit Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Ländern und hat dazu zur Kategorisierung muslimisch geprägter Länder das CIA Factbook zu Rate gezogen zu Religionsverteilung, weil es natürlich nicht weltweit irgendeinen Zensus gibt, wo überall Religion abgefragt wird. Also selbst im deutschen Kontext ist ja die Frage nach Religion schon schwierig. Im Zensus war jahrelang enthalten, ist jetzt wieder nicht enthalten gewesen. Also es ist immer ein Politikum, Religionszahlen zu ermitteln. Die CIA schätzt es irgendwie, veröffentlicht das und da wurde dann drauf zurückgegriffen, um dann damit mit dem Mikrozensus zu rechnen, wobei auch Menschen aus diesen Staaten häufig andere Religionsangehörigkeiten haben als das, was im CIA-Factbook steht, weil ganz oft religiöse Minderheiten auswandern. Also sehr interessante neue Kategorie. Vor allem aber BIPOC, Black, Indigenous and People of Color, sind gar nicht repräsentiert in Statistiken. Und das ist mit Teil der rassistischen Struktur, der Verweigerung von Repräsentation. Also postmigrantisch nahmen einen akteursbezogenen Ausgang und postkoloniale Theorie ist dort erwähnt worden in dem Zitat von Errol Yildiz. Das heißt, es sind vor allem schwarze Wissensbestände und Erfahrungen, die dort relevant waren am Anfang. Ausschlusserfahrungen, vor allen Dingen in Kontexten, wo das schwarze Menschen schon mal thematisiert haben. Und das war sehr anknüpfungsfähig für die Menschen, die hier in Deutschland geboren waren, aufgewachsen waren und gemerkt haben, nee, wir kommen da irgendwie mit unseren Erfahrungen und Geschichten nicht vor. Dann gab es die Ausweitung auf Gesellschaftsanalyse, wie ich hoffentlich klar machen konnte, für mich nicht überzeugend, durch diese Verzeitlichung, Verörtlichung und diese implizite Abstammungslogik, die aber gerade alle auch durch das Postmigrantische kritisiert werden sollen. Deswegen mache ich Werbung vor allen Dingen für die Forderung der kritischen Migrationsforschung, Migration als Werkzeug zu sehen für und zu nutzen für Gesellschaftsanalyse, Bürokratieanalyse und gleichzeitig die Migrationsforschung zu demigrantisieren, weil das vielversprechender ist, die postmigrantische Vision einzulösen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hier noch ein Hinweis auf eine Petition, Solidarität mit Anna Kirchhoek, die Wissenschaftlerin ist an einer Universität und gerade eben nicht mehr beschäftigt werden soll. Also selbst wenn schwarze Perspektiven das schaffen, an einer Universität eine Stelle zu bekommen und dort selbst im Wissenschaftsmanagement angestellt zu sein, also es ist keine Forschungsstelle, dann geht es da auch trotzdem nicht weiter und es gibt Bestrebungen, sie wieder auszuschließen und deswegen ist es wichtig, hier zu zeigen, das ist nicht in Ordnung. Vielen Dank.